True Crime Lübeck. Verbrechen aus der Nachbarschaft. Ein Podcast der Lübecker Nachrichten.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Crime Lübeck. Am Mikro bin wieder einmal ich, Sven Wede, und natürlich meine Kollegin Rabea Usul.
Hallo, wir haben heute einen ganz besonderen Gast, nämlich Joachim Giesenberg, den ehemaligen Leiter der Mordkommission in Lübeck. Und er war insgesamt über 40 Jahre bei der Kriminalpolizei in Lübeck. Bis 2010 und fast 10 Jahre lang hat er auch sogar die Mordkommission eben geleitet. Hallo Herr Giesenberg.
Hallo.
Ja, wir wollen heute mal darüber sprechen, wie das eigentlich so in Wirklichkeit abläuft bei der Polizei. Sie haben uns vorab schon erzählt, dass es nicht ganz so ist, wie es immer im Tatort dargestellt wird. Und da wollen wir heute mal so ein bisschen mit Ihnen reingehen und einfach mal hören, wie es so abläuft.
Genau, und meistens ist es ja so, dass ein Fall mit einem Notruf startet und dass irgendwo eine Leiche gefunden wurde. Und da haben wir uns gefragt, ist das eigentlich so, dass dann wirklich gleich immer die Mordkommission anrückt oder kommt dann zum Beispiel erstmal der Kriminaldauerdienst und guckt, ob es sich überhaupt um vielleicht einen Mordfall handeln könnte. Ja, wie geht das eigentlich so los, so ein Fall?
In den meisten Fällen läuft das so, dass wenn ein Leichenfall bekannt wird, dann die Polizei mit einbezogen wird. Und wenn die Kollegen von der Schutzpolizei der Meinung sind, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist, holen sie Kriminalpolizei dazu. Das ist heute dann der Dauerdienst, der sich das Ganze anguckt und möglicherweise gleich erkennt, dass es sich um ein Tötungsdelikt handeln kann oder aber durch Beiziehung eines Arztes Hinweise dafür erhält, dass da irgendwas ist, was dann ermittelt werden sollte in Richtung Tötungsdelikt.
Können Sie einfach sagen, was sozusagen genau der Kriminaldauerdienst ist und wofür die zuständig sind? Da waren Sie, glaube ich, auch mal, ne? Haben Sie auch geleitet eine Zeit lang, ne?
Ja. Das ist eine kriminalpolizeiliche Einheit, die den ersten Angriff von Seiten der Kriminalpolizei bei jeglicher Art von Kriminalitätsfällen vornimmt. Das heißt, die werden bei Einbrüchen, bei Vermisstenfällen, bei Bränden und allen Kriminalfällen, die dann tagsüber, nachts über anfallen, gerufen. Und machen dann die ersten Maßnahmen.
Und die würden dann zum Beispiel sagen, okay, das ist jetzt ein Fall für die Mordkommission, weil hier gibt es Anzeichen, dass es sich um Tötungsdelikt handelt. Und dann übernehmen sie sozusagen oder haben dann übernommen.
Genau.
Und wir haben uns noch gefragt, wie häufig kommt es eigentlich zu Mordermittlungen? Also ist das eine Geschichte, wo man sagt, da hat man alle 2 Wochen früher einen Fall gehabt oder das kommt einmal im Jahr vor?
Ich kann das natürlich nur für die Zeit sagen, in der ich verantwortlich war für Mordermittlungen. In den fast 10 Jahren, in den 90ern, hatten wir in Lübeck zuständig für die Bereiche Ostholstein, Stormarn, Ratzeburg und Lübeck mit einer Einwohnerzahl von damals über 750.000. So viele Fälle, dass wenn man es runterbricht auf 100.000 Einwohner, was dann immer die Belastungszahl ergibt, waren wir im Vergleich damals immer unter den ersten 5 in der Bundesrepublik. Das heißt, wir hatten genauso eine hohe Belastung wie Frankfurt, wie Hamburg, wie Berlin. Die haben mehr Mordfälle, dafür haben sie aber auch mehr Bewohner. Und runtergebrochen auf 100.000 waren wir unter den ersten 5. Das heißt also, verteilen Sie das auf ein Jahr, da kommen dann manchmal auch 2 oder 3 Fälle im Monat auf einen zu. Und ein Mordfall alleine bedingt Personal, Zeit, Aufwand. Das heißt, das ist dann schon eine enorme Belastung.
Gab es da jemals irgendwelche Ansätze für, wie man das erklären könnte, warum gerade Lübeck doch so, ja, so ein kriminelles Pflaster damals war und da mit den Großstädten mithalten konnte?
Es ist schwer zu sagen. Also es wurde manchmal im Scherz gesagt, das liegt an mir.
Ah, okay.
Ich kann keine Erklärung dafür finden. Also das war leider in der Zeit so, dass wir so viele Mordfälle hier in unserem Bereich hatten und wir eben damit leben mussten, dass wir jede Woche mindestens einmal irgendwo hingeholt wurden.
Aber das war dann nicht jedes Mal sozusagen dann am Ende auch ein Mordfall, aber wo sie beginnen mussten sozusagen zu ermitteln? Oder waren das dann auch wirklich jedes Mal dann Mordfälle?
Es ist unterschiedlich. Also es gibt Morde, da steht der Täter quasi mit der Fahne neben dem Opfer und winkt, hier bin ich, nehmt mich fest. Aber es gibt auch Morde, wo dann eben einfach nur die Leiche da ist und dann eben einfach die Frage sich stellt, wer hat hier was, wann, wie gemacht? Und danach richten sich dann die entsprechenden Ermittlungen. Also wir haben Fälle gehabt, wo wir abends rausgefahren sind mit unserer Crew. Die Mordkommission bestand so aus 7 Mitarbeitern. Dann haben wir uns das angeguckt und dann entschieden, ob das ein Kollege übernimmt, der das dann logistisch abarbeitet, oder 2 Kollegen, oder eine Kommission gebildet wird, die dann möglicherweise bestehend aus unseren 7 Stammkräften von der Mordkommission oder weiteren hinzugezogenen Kräften dann den Fall bearbeitet. Das war unterschiedlich. Wir hatten eben unterschiedlich schwere Fälle, die dann bedingten, dass ich vornehmen musste eine Einteilung der Personalkräfte, die wir dann hatten.
Wie läuft das denn eigentlich so ab, wenn Sie da jetzt mit dem Team an den Tatort kommen? Also wie geht man da vor? Was darf man auch als Polizei? Was vielleicht auch nicht? Wer ist da noch so im Einsatz? Vielleicht können Sie das mal so beispielhaft beschreiben.
Also als Beispiel, wie es nicht läuft, können Sie jeden Kriminalfilm im Fernsehen nehmen. Jeden Tatort. Es wird da eigentlich nur in Anführungsstrichen Mist gezeigt. Wenn dann deutlich wird, dass es ein Fall ist, der in Richtung Tötungsdelikt geht mit entsprechenden Ermittlungen, heißt das, der Tatort wird weiträumig abgesperrt von den erst eingesetzten Kräften, Schutzpolizei, örtliche Kriminalpolizei oder Kriminaldauerdienst. Dann kommt die Alarmierung. Die Alarmierung bedeutet 2 Einheiten. Das ist einmal die Mordkommission. Damals wurde ich dann angerufen. Ich habe meine Mitarbeiter angerufen und dann sind wir rausgefahren. Und meist immer schon zu 2, zu 3, zu 4, weil wir eben von vornherein wussten, wir ermitteln dann einfach und da braucht man eben mehr als eine Person. Die 2. Einheit sind die Spurensicherer, die parallel dazu dann alarmiert werden und die dann rausfahren. Und das sind diejenigen, die als erste den Tatort aufnehmen, die dann wirklich die Spurensicherung vornehmen, die dann in ihren Plastikanzügen mit Überzügen an den Schuhen, mit Haare abgedeckt, mit Mundschutz, mit Handschuhen arbeiten, um überhaupt keine Verunreinigung von Spuren verursachen zu können. Und alles das, was dann im Fernsehen gezeigt wird, die wirklich gut funktionierende Spurensicherung und der Held des Filmes geht dann in seinen Normalklamotten durch den Tatort, das passiert in Realität nicht, kann gar nicht, weil sie so viel Spuren dabei kaputt machen würden und verunreinigen würden, dass das vor Gericht überhaupt gar nicht mehr haltbar wäre als Beweismittel.
Das heißt, Sie mussten dann auch immer einen Schutzanzug tragen oder mussten Sie quasi dann warten, bis die Kollegen von der Spurensicherung durch sind, bis Sie dann also sich den Tatort angeguckt haben?
Wichtig für die Mordkommission, die Ermittler, ist natürlich die Situation des Tatortes selber. Wie liegt die Leiche? Wo liegt die Leiche? Wo ist das Tatwerkzeug? Wie ist das Zimmer oder die Gegend, wo wir dann uns befinden? Und den Überblick, den musste man sich schon verschaffen. Und das dann in Absprache mit dem Leiter der Spurensicherung und dann in Vollmontur. Das heißt, ich habe dann auch meinen Overall angezogen und Haare abgedeckt, Mundschutz, Handschuhe, Füßlinge, damit ich also keine Verunreinigung vornehmen konnte. Kurzer Blick, was da passiert. Der Rest erfolgt ja durch die Spurensicherung. Das heißt, es werden Fotos aufgenommen, es werden Zeichnungen gemacht, maßstabsgetreu mit allem drum und dran, dass alle Kollegen schon einen Einblick gewinnen können. Aber der erste Eindruck des Tatortes ist auch für die Ermittlung wichtig. Und da wurde ich dann entsprechend eben auch eingewiesen und dann aber im Montur.
Was ist dann Ihre Aufgabe am Tatort als Ermittler? Gucken Sie sich dann so an, auch wo liegt die Leiche, wurde die vielleicht von hinten irgendwie erstochen oder sowas? Oder fässt man irgendwas an, oder beobachtet man nur als Ermittler?
Gesehen habe, wie die Situation war mit der Leiche und dem Tatort selber, haben wir uns aus dem Spurensicherungsbereich zurückgezogen. Dann waren nur die Spurensicherer in Arbeit. Die haben alles aufgenommen, fotografiert, vermessen, kartografiert und alles so aufbereitet, dass alle Spuren, die möglicherweise dort gelegt worden sind, auch gesichert werden konnten. Wir selber haben dann angefangen mit den Ermittlungen. Das heißt, ich habe eine Leiche, wie hieß der Mensch? Und die erste Aufgabe, ich nenne das mal, diesen Menschen gläsern zu machen. Das heißt, der liegt da jetzt tot. Und was hat dieser Mensch in seinem Leben bis dahin alles gemacht? Was gehört zu seinem Leben? Geboren, Ausbildung, Schule, alles, was dazugehört, um eben in Anführungsstrichen so einen gläsernen Menschen zu bekommen, um einen Einblick zu bekommen, um wen es sich da wirklich handelt. Das ist eine Aufgabe, die macht nicht nur einer alleine, da müssen vielleicht auch mehrere ermitteln. Dann haben wir den Tatort selber, der natürlich abhängig ist, bin ich in einem Wohngebäude oder bin ich draußen in der freien Wildbahn oder bin ich in irgendeiner Straße. Davon abhängig jetzt, wie ich weitere Kräfte einsetze, mit Hausbefragung, Umgebungsbefragung, Abfahren von Gegend, um einfach zu gucken, wo befinden wir uns hier. Das heißt, die Spurensicherer sind voll in Arbeit und die Ermittler sind auch voll in Arbeit. Und dann läuft, wenn die Spurensicherung fertig ist, der Abtransport der Leiche hin zur Rechtsmedizin, dann gibt es die Obduktion. Dabei ist auch immer ein Ermittlungsteam, um dann die Erkenntnisse des Obduzenten auch gleich in die Ermittlung mit einzubringen. Quasi, wie ist der Tod zustande gekommen? Ist es durch Gewalteinwirkung, also Schießen, Stechen, Hauen, oder ist es Vergiften, Erdrosseln, Erwürgen oder sonst wie? Das gibt ja Hinweise darauf, in welche Richtung wir ermitteln müssen. Also auch ein wichtiger Part dabei. Und sie haben in den ersten Stunden einfach voll zu tun. Daneben gibt es dann ihre Institution, die dann an der Tür steht und sagt, ihr habt da einen Mord, erzähl mal, was ist da passiert? Die Staatsanwaltschaft, die dann auffragt, erklär mir mal, was da passiert ist. Also es ist gutes Tun, auch für die Ermittler, parallel zu den Spurensicherern. Also wir sitzen da nicht, während die Spuren sichern, rum und warten, dass dann wir irgendwann loslegen, sondern das läuft alles parallel.
Da muss dann ja auch die Abstimmung untereinander wahnsinnig schnell vonstatten gehen und reibungslos funktionieren, damit dann auch alle sich verständigen können und alle Informationen haben.
Die ganze Kommission wird in der Form aufgebaut, den Leiter. Der Leiter hat dann zur Unterstützung jemanden, wir haben das immer den Buchhalter des Todes genannt, der die Akte geführt hat, der dann alles zusammengefasst hat, eine Akte erstellt hat, die dann später irgendwann vor Gericht dann dafür Verwendung gefunden hat, um das Gerichtsverfahren durchzuführen. Und da fließen alle Informationen ein. Alles, was von den Spurensicherern für wichtig erachtet wird und sofort durchgesteckt wird, was von den Ermittlern durchgesteckt wird, sofort in der Akte festhalten, damit jeder weiß. Wir haben das in der Form durchgeführt. Wir haben morgens eine Besprechung gemacht, um jeden Mitarbeiter auf den Stand zu bringen, des Wissens zu dem, was passiert ist, dann Ermittlungsaufträge an die Mitarbeiter gegeben, meist immer Zweierteams, die dann losgegangen sind. Und abends uns dann wieder hingesetzt und das, was die dann ermittelt haben, dann auch untereinander ausgetauscht. So, damit jeder zu jedem Zeitpunkt immer genau auf dem Stand war, alles zu wissen, was für diesen Fall relevant sein würde, könnte, dürfte.
Ich hätte noch mal eine Nachfrage zu der Rechtsmedizin. Ist es so, dass nimmt die Rechtsmedizin quasi auch schon am Tatort eine Leichenschau vor oder nur dann nachher die Obduktion sozusagen in der Rechtsmedizin selber oder sind die auch am Tatort?
Also optimalerweise steht, nachdem die Chefs von der Spurensicherung das okay gegeben hat, dass wir rein dürfen als Ermittler, steht der Leiter der Mordkommission, der dann die Ermittlungen leitet, mit dem Staatsanwalt, der für den Fall zuständig ist, und dem Rechtsmediziner an der Leiche, bei der Leiche im Wohnzimmer auf dem Feld, guckt sich das Ganze an und gewinnt schon den ersten Eindruck. Also es kommt schon auch vor, dass dann der Rechtsmediziner an der Leiche direkt arbeitet, wenn der Spurensicherer das okay gegeben hat. Und das ist wirklich das Wichtige hierbei. Denn alles andere verunreinigt Spuren und ist nachher vor Gericht nicht mehr zu verwerten und nicht zu gebrauchen.
Wie lange dauert eigentlich so eine Spurensicherung am Tatort? Sind das mehrere Stunden?
Das kann Tage dauern. Also wir haben Tatorte gehabt, wo dann die Spurensicherer 2-3 Tage damit beschäftigt waren.
Können Sie uns da mal so einen Fall mit reinnehmen, an den Sie sich erinnern, damit man das mal so am Beispiel erfährt, wie das so abläuft?
Ja, das ist eine ganze Zeit lang her. Das war ein Tötungsdelikt in Bagdaheide, was damals nicht ganz so gelungen war. Wir hatten eigentlich vor, einen Betriebsausflug zu machen am nächsten Tag und kriegten dann die Mitteilung, ein vermutliches Tötungsdelikt in Bagdaheide. Sind dann da rausgefahren in der Hoffnung, dass wir nicht zuständig sind, dass es kein Tötungsdelikt ist.
Hätte sein können, dass es dann ein Selbstmord war zum Beispiel oder
ja,
sowas.
Okay. Irgendwie sowas in die Richtung Selbstmord oder
Unfall.
Natürlicher okay. Tod oder Unfall. Eben nur ein bisschen problematisch und stellte sich dann aber leider vor Ort raus, dass es ein Tötungsdelikt war, weil es waren Einstiche im Körper erkennbar und zwar unterschiedlicher Größe. Das heißt, es musste mit verschiedenen Werkzeugen auf den Mann eingestochen worden sein. Und insofern war es dann erledigt mit unserem Betriebsausflug. Und dann ging das eben los. Wir hatten das Pech, dass die Leiche schon etwas länger lag. Das war ein Mehrfamilienhaus in Bagdaheide. Eine Wohnung, die im oberen Bereich lag und es war ein sehr heißer Sommer und offensichtlich hatte eine Fliege es geschafft, in die Wohnung zu gelangen und insofern hatten wir eine sehr schon stark in die Verwesung übergegangene Leiche mit unheimlich vielen Würmern und hatten dadurch aber das Glück, dass aufgrund der Untersuchung der Rechtsmedizin dann festgestellt werden konnte, die wievielte Generation an Würmern wir da hatten und konnten dadurch dann den Todeszeitpunkt genauer eingrenzen. Natürlich nicht auf den Tag und auf die Stunde genau, aber ob eben eine Woche, zwei Wochen, Monat her, was natürlich sehr hilfreich ist, dann nachher bei Alibi-Abklärungen und Ähnlichem.
Und war das so ein Tatort, wo relativ schnell klar war, wer der Täter sein könnte oder die Täter, oder standen Sie denn da erstmal vor einem Rätsel?
Also erstmal steht man vor diesem Tatort und mir stellte sich dann immer die Frage, wie willst du das denn klären? Du hast ja nur eine Leiche und nichts weiter und ja, dann gehen die Ermittlungen los. Die Spurensicherer, die dann alles beitragen, um Beweismittel zu finden und die Ermittler. Es war ein Mehrfamilienhaus. Wir haben also dann die Teams losgeschickt und die haben dann Hausbefragungen gemacht. Und dann kam raus, dieser junge Mann war Straßenmusiker. Ich hatte ihn in Lübeck auch mal gesehen bei Karstadt mit seiner Gitarre. War aber auch polizeilich bekannt. Er hat kleinere Gartenlaubeneinbrüche und sowas gemacht. Ziel hatte er, er wollte zu seinem Vater nach Australien und dafür hat er versucht, so viel Geld wie möglich anzuschaffen. Parallel dazu war er ein sehr empathischer Mensch. Alle, die, ich sag mal, in ähnlichen schlechten Situationen waren, denen hat er geholfen. Und das hat letztlich ihm das Leben gekostet. In Bagdad Heide hat er zunächst einmal einen Menschen kennengelernt, der auf Walz war. Das heißt also, ich nenne das mal Landstreicher. So, und die sind in Kontakt gekommen und er hat ihm angeboten, du kannst bei mir Wohnung kriegen als Untermieter. Unter dem Gesichtspunkt, wir beide gehen dann zum Amt, ich bestätige als Vermieter, dass du bei mir wohnst und er kann dann Sozialhilfe beantragen, was sie dann auch gemacht haben. Und das hat er nicht nur einmal, sondern zweimal gemacht. Das heißt, er hatte zwei Untermieter und die müssen mitgekriegt haben, dass er irgendwo Geld in der Wohnung hatte, um nach Australien zu kommen. Und irgendwie ist es dann im Zusammenleben eskaliert und die beiden haben ihn getötet, haben sein Auto genommen und sind dann abgehauen.
Das kam dann durch die Befragung raus erstmal. Das kam erst
dann raus, da haben doch welche gewohnt. Dann haben wir beim Ordnungsamt nachgefragt und richtig, die waren gemeldet, weil sie eben die Sozialhilfe dann auch beantragt hatten, mussten die natürlich mit Ausweis hier. Und er musste das dann bestätigen, das sind die, die bei mir wohnen und so. Also hatten wir Namen, haben dann auch kriminalpolizeiliche Unterlagen gehabt, haben dann Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Haftbefehl erwirkt, weil die waren weg und der Junge war tot. Von daher bestand schon ein starker Verdacht, dass die als Täter in Frage kommen. Die Fahndung hatten wir dann ausgedehnt auf Familienangehörige und haben dann nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft über ein Gericht einen Beschluss erwirkt, die Telefonanschlüsse der Familienangehörigen dann abhören zu dürfen. Und haben da dann ein Gespräch mitbekommen, dass einer der Tatverdächtigen aus Frankreich, und zwar der Stadt Perpignan, anrief und darum bat, per Postüberweisung dort Geld hinzuschicken, weil sie waren bis dahin gekommen mit dem Auto des Ermordeten. Hatten aber jetzt kein Geld mehr, wollten eigentlich nach Spanien und dann eine Fähre und rüber nach Marokko.
Okay, das heißt in diesem Fall, also wir sprechen dann natürlich noch weiter drüber, wie das dann weitergegangen ist. In diesem Fall war dann ja wahrscheinlich relativ schnell innerhalb von Tagen, Wochen klar, wer das wahrscheinlich die Täter sind.
Das läuft dann parallel. Sie haben die Ermittlung der Spurensicherer, sie haben die Obduktion mit den Ergebnissen über die Würmer, welche Generation und dann die zeitliche Eingrenzung, haben dann die Namen der Täter, der Tatverdächtigen, das Auto des Opfers fehlt, Fahndung, letztendlich bei den Ermittlungen, da gibt es Angehörige, die wohnen irgendwo in Süddeutschland und gibt es da Möglichkeiten. Und das heißt, das läuft alles tageweise, aber parallel dazu ab. Und wir hatten dann wenige Tage später eben den Zustand, dass wir wussten, okay, die sind jetzt offensichtlich in Perpignan, warten darauf, dass sie aus Deutschland eine Geldüberweisung dort auf die Poststelle kriegen.
Ist das denn häufig so, dass, Sie hatten das vorhin schon einmal so gesagt, der Täter sozusagen mit der Fahne winkt, so, hallo, ich bin's. Und man kommt da relativ schnell drauf. Ist das so, sag ich mal, die Regel bei so einer Mordermittlung oder ist es auch oft so, dass man dann wirklich gar nicht weiß, wer es gewesen sein könnte?
Also in den meisten Fällen ist es so, dass man es nicht weiß. Aber es gibt natürlich auch Fälle, die so eindeutig sind, dass man dann im Grunde genau weiß, okay, das ist ein Beziehungsdelikt und als einziger kommt der und der in Frage und dann wird, ich sag mal, ich habe das dann immer so genannt, da steht der Täter mit der Fahne daneben und winkt, damit man ihn auch garantiert festnehmen kann. Aber ich habe auch in einem Kornfeld gestanden vor der Leiche einer jungen Frau und da war gar nichts. Und dann steht man da und fragt sich, wie sollst du das jetzt klären? Also es ist eher so, dass man es nicht weiß. Als wir im Berg der Heide da in der Wohnung waren, war ja auch so. Erstmal steht man da und so, ja, tot, offensichtlich erstochen, offensichtlich nicht nur mit einem Messer, sondern die unterschiedlichen Wundmerkmale deuteten darauf, dass eben mindestens zwei Messer benutzt wurden, unterschiedlich, einmal einseitig geschliffen, einmal beidseitig geschliffen. Also dann stellt man sich schon die Frage, okay, kannst du das klären, wie willst du das klären? Aber dann geht eben dieses Routinemäßige ab. Die Spurensicherer arbeiten einfach ab und man hofft dann schon als Leiter der Ermittlungsabteilung, dass man da irgendwas an die Hand bekommt, mit dem man dann leben kann. Die Obduktion unter dem Gesichtspunkt ist wichtig zu wissen, wann ist der Tatzeitpunkt. Man kommt da rein und sieht eine relativ weit fortgeschrittene, verweste Leiche und weiß dann ganz genau, okay, die ist nicht gestern und vorgestern ermordet worden, sondern ist länger her und es ist dann schon wichtig, den Tatzeitpunkt zu wissen und dann war das hier auch hilfreich, dass die Rechtsmedizin uns schon zuarbeiten konnte anhand der Generationen der Würmer, die da waren, wann denn der Tatzeitpunkt ungefähr sein konnte. Daraus dann resultieren bei der Hausbefragung zu dem Zeitpunkt waren da zwei Untermieter und so geht das dann plötzlich ineinander über und dann hat man plötzlich den Zustand, man weiß, Willi ist der Täter und der ist jetzt gerade im Perpignan.
Wurde denn der Mann nicht auch vermisst? Also hatte der nicht irgendwie doch Beziehung oder Familie oder so?
Kennen Sie die Verhältnisse in Mehrfamilienhäusern?
Dem zumindest nicht, nein.
Nein, die Polizei ist aufmerksam gemacht worden, weil die Geruchsbelästigung so stark war, dass andere Mieter in dem Haus gesagt haben, hier ist doch irgendwas, kümmere dich mal, Polizei.
Gut, das heißt, um wieder zu dem Fall zurückzukommen, wir haben jetzt die beiden Tatverdächtigen, die halten sich in Frankreich auf. Wie ging es weiter?
Ja, wir hatten über die Staatsanwaltschaft beim Gericht einen Haftbefehl ja erwirken lassen und die Fahndung dann auch national gemacht, dann aber auch international, das heißt ein internationales Festnahmeersuchen. Mit dem Kenntnisstand, dass die nun in Perpignan sitzen und darauf warten, dass Geld kommt, haben wir schnellstmöglich mit der Staatsanwaltschaft abgesprochen, dass zwei Kollegen dahin fahren konnten, durften. Das natürlich aber, weil Ausland unter dem Gesichtspunkt deutsche Polizei fährt dahin, sucht dort entsprechende Dienststellen auf, bittet um entsprechende Hilfe mit dem Ersuchen der Staatsanwaltschaft und der deutschen Gerichte, dass der dann festgenommen wird oder die dann festgenommen werden. Das Ganze natürlich ohne Waffen, sondern das sehen die im Ausland dann nicht so gerne. Aber immerhin die Möglichkeit, dann vor Ort sich dann direkt mit einzubringen. Und dann sind zwei Kollegen von mir da runtergefahren. Die haben dann mit den dortigen Behörden die Poststelle aufgesucht und mit den Beamten dort abgeklärt, wenn die beiden kommen, um das Geld abzuholen, dann soll das ein bisschen verzögert werden mit der Auszahlung und parallel dazu eben die französische Dienststelle informiert werden, damit dann die Festnahme durchgeführt werden kann. Und dann haben die Kollegen von mir gesagt, okay, dann müssen wir jetzt warten. Und wir gucken uns ein bisschen die Stadt an und die französischen Kollegen sind auf ihre Dienststelle. Und dann sind meine Kollegen durch die Stadt und haben ein bisschen Sightseeing gemacht und haben dann so einen kleinen Stadtpark gesehen. Da sind die dann rein und wollten einfach nur gucken. Und plötzlich sehen sie die beiden, deren Foto sie ja im Kopf hatten, auf einer Parkbank sitzen und, ja, weiß ich nicht, Burger oder was weiß ich, zu sich zu nehmen.
Das ist ja ein Zufall. Und konnten die die dann direkt festnehmen?
Ja, das durften sie nicht, weil sie haben ja keine polizeiliche Zuständigkeit da. Aber sie haben das dann so gemacht, dass einer da geblieben ist und die ein bisschen unter Aufsicht behielt und so tat, als wenn er Touri ist und Fotos gemacht und der andere ist dann zur Poststelle gelaufen und hat dann die Polizei informieren lassen. Die Kollegen sind dann innerhalb kurzer Zeit dort erschienen und die haben dann die Festnahme durchgeführt.
Das heißt, die französische Polizei durfte sozusagen nur die Festnahme machen und die deutsche Polizei durfte nur observieren, sozusagen. Also durfte
ja, wir haben nur geguckt.
Ja, okay. Okay, ja, das ist ja ein verrückter Zufall, also für die Beamten dann, dass das so geklappt hat, dass die auch da geblieben sind in dem Park. Das heißt, die waren dann in der Obhut der französischen Polizei. Wie sind die dann zurück nach Deutschland gekommen?
Aufgrund des internationalen Festnahmeersuchens sind die ja festgenommen worden, sind dort dann erstmal in Haft gegangen und dann gibt es über die Staatsanwaltschaft und das Gericht hier in Lübeck ein Auslieferungsersuchen unter dem Gesichtspunkt, die stehen im Verdacht, hier in Deutschland eine Straftat, ein Tötungsdelikt begangen zu haben und wir wollen sie hier vor Gericht führen. Dazu gibt es dann da einen Gerichtsbeschluss, dass diesem Ersuchen stattgibt unter dem Gesichtspunkt, okay, ihr dürft sie dann auch haben. Dann werden die bis zur Grenze gebracht, an der Grenze werden sie übergeben. Da sind meine beiden Kollegen dann gewesen und haben die in Empfang genommen, dann offiziell als deutsche Polizeibeamte und dann sind die nach Lübeck transportiert worden. Dann sind die in zwei Autos gebracht worden und ich meine, mich zu erinnern, während der Fahrt schon eine Vernehmung gemacht und einer hat ein Geständnis abgelegt.
Also hat sich dann die Vermutung bestätigt.
Ja.
Wissen Sie noch, wie das Urteil am Ende ausgefallen ist gegen die?
Ja, nicht genau, aber sie sind verurteilt worden und da sie noch jung waren, denke ich mal nach Jugendstrafrecht, Höchststrafe da wäre 10 Jahre. Also keine Ahnung, ob dann Mord zugrunde gelegt wurde oder ein anderes Tötungsdelikt.
Jung heißt, sie waren minderjährig noch, oder?
Ja, nee, nicht minderjährig. Nicht ganz. Nach deutschem Strafrecht gilt man als Jugendlicher bis zum Ablauf des 27. Lebensjahres. Und die waren unter 20 und dann ist Jugendstrafrecht angewandt worden.
Und das Opfer, wie alt war der Mann?
Auch in dem Alter.
Ich stelle mir vor, dass ja wahrscheinlich ein besonders schwerer Teil der Arbeit ja auch ist, dann sozusagen so eine Todesnachricht zu überbringen. Wie macht man das denn in so einem Fall, wenn der einzige Verwandte dann in Australien lebt?
Ja, geht nur über diplomatische Wege. Das heißt also, man informiert die Staatsanwaltschaft und die kümmert sich dann letztendlich darum, dass das über entsprechende Ministerien, Außenministerium, dann Australien.
Und dann macht es quasi die australische Polizei dann am Ende,
genau.
Muss das dann machen.
Ja.
Wir haben ja schon einmal drüber gesprochen mit dem Zufall, der ja den Beamten dann in Frankreich zugefallen ist. Wie oft spielen solche Zufälle tatsächlich eine Rolle bei den Ermittlungen, dass man auf so eine Weise den Täter oder die Täter überführen kann?
Hier ist es ja so, dass die Ermittlungen durch die Spurensicherung, durch die Ermittlungsarbeit der Ermittler und die Erkenntnisse aus der Obduktion eigentlich keine Zufälle sind, sondern wir wussten dann, wer als tatverdächtig in Frage kommt. Dass man dann so eine Situation bekommt, man weiß, die sind in Perpignan, man fährt dahin, man geht spazieren in Anführungsstrichen und trifft die dann, so eine Zufälle, die sind einmalig.
Also quasi der Zufall war dann ja nur beim Zugriff sozusagen.
Genau.
Ne?
Das ist der Zufall beim Zugriff, genau. Bei den Ermittlungen gehen wir nicht von Zufällen aus. Also diese großen Sherlock Holmes Eingebungen, die gibt es bei uns dann eher nicht.
Was ist denn so in Ihrer Erinnerung das, was am häufigsten dazu führt, dass man dann doch den Täter findet oder überführt? Sind das eher Spuren? Sind das, dass die im Verhör dann doch irgendwann gestehen oder Zeugenaussagen von anderen? Oder ist es dann doch eine Kombination aus allem?
Das ist eher eine Kombination. Das kommt immer auf den Fall drauf an. Ich kann natürlich Fälle durch reine Spurenlage überführen. Dann gibt es welche, wo die Emotionen des Täters so stark sind, dass er bei Festnahme dann einfach ein Geständnis ablegt. Und dann gibt es eben auch die Fälle, wo dann durch Zufall dann ein Zeuge was gesehen hat, gehört hat und uns auf den richtigen Weg bringt.
Wie häufig ist es eigentlich, wenn Sie dann sozusagen später einen Täter fassen, dass Ihnen da wirklich jemand gegenübersteht, der sozusagen ein eiskalter Mörder ist? Oder ist es dann doch eher so, dass in den meisten Fällen Menschen in emotionalen Ausnahmesituationen zu Tätern werden?
Wir haben hier in Lübeck keinen einzigen Fall gehabt, wo wirklich der Killer getötet hat. Das meiste sind Ausnahmesituationen, wo Menschen in eine Situation geraten, wo sie dann einfach eine Entscheidung treffen, die leider dann in die Richtung führt, dass jemand tot ist. Also ich habe Kollegen gehabt aus anderen Nationen, Nahestaaten, die mir dann erzählt haben, dass bei ihnen das gang und gäbe ist, dass ein Auto an der Ampel hält und dann hält daneben Motorradfahrer und dann knallt das und dann ist der Fahrer tot vom Auto und das Motorrad fährt weg. Sowas habe ich hier in Lübeck nicht erlebt. Also bewusst gewollt eingesetzte Killer, nein. Das meiste, was wir hier hatten, sind Fälle, die aus der Situation entstanden und durch einfach dem Stress, den der eine dann zum Opfer fällt, dann verursacht worden sind.
Welche Rolle spielt Alkohol bei Taten? Spielt das eine Rolle oder Drogen und Rausch?
Alkohol spielt immer wieder eine Rolle, weil die Hemmschwelle damit runtergeschraubt wird. Und Leute dann eher dazu neigen, auch Gewalt auszuüben.
In welchem Milieus bewegen wir uns denn da? So ist das komplett quer durch die Gesellschaft?
Also ich habe nur einen Fall gehabt in den fast 10 Jahren, der Derrick-mäßig war. Also gehobene Situation mit einer Villa und mit besser gestellten Persönlichkeiten, weil Geld vorhanden. Das war nur ein Fall. Der Rest ist eigentlich im ganz normalen menschlichen Milieu und sehr häufig aber auch im untersozialen Milieu.
Kranz oder welcher Fall war das? Hatten wir da nicht mal drüber gesprochen?
Kranz gehört mit dazu, ja. Ich hatte einen anderen Fall, wo ein Geschäftsmann mit seinen Freunden zur Yacht ist. Und seine Frau ihm dann mitteilt, dass sie jemand anders hat und mit ihm nicht mehr leben möchte. Und dann ist er nach Hause gefahren, hat eine Aussprache arrangiert mit Frau und neuem Lebensgefährten und hat diese Aussprache dann anschließend mit einer Pistole beendet.
Also geplant dann.
Das war ein geplanter Mord und das war eine Villa. Das ist auch neben Kranz der einzige Fall.
Kurzer Hinweis über die verschwundene Monika Kranz haben wir auch schon in Staffel 1 gesprochen.
Im Film ist es ja häufiger so, dass da die Kommissare sozusagen auch mal, ja, ich sag mal, sich so im Graubereich bewegen. So ein schönes Beispiel ist ja immer, sie wollen eine Wohnung rein, dürfen aber eigentlich nicht rein. Und dann ruft der eine plötzlich, ich glaube, ich habe da drin Geräusche gehört. Dann sagt der andere, oh, dann ist Gefahr im Verzug, dann können wir jetzt ja rein. Jetzt wäre die Frage, gibt es Graubereiche, in denen sich Polizei bewegt? Oder ist das immer alles streng nach Vorschrift, wenn sie das überhaupt sagen können?
Bei der Mordkommission geht es immer darum, dass am Ende ein Gerichtsverfahren stehen soll mit einem Tatverdächtigen, der zur Anklage gebracht wird. Und auf der anderen Seite sind dann meist bessere Anwälte. Anwälte dürfen eigentlich keine Werbung machen. Und das Einzige, wo sie richtig Werbung machen, ist ein spektakulärer Fall, wo ihr Name durch die Medien geht und alle zur Kenntnis nehmen, das ist ja ein toller Anwalt. Das heißt, man sollte geflissentlich bei seiner Arbeit sich immer bewusst machen, dass im Endergebnis man vor Gericht steht und auf der anderen Seite keine dummen Jungs sind, sondern Leute, die Ahnung haben, und dann sollte man sich nicht im Graubereich bewegt haben, sondern sollte man mit beiden Beinen im Bereich der gesetzlichen Möglichkeiten gewesen sein.
Man sagt ja eigentlich immer, dass die größte Gefahr besteht, sozusagen Opfer eines Mordes zu werden, eigentlich im eigenen Bekannten- oder Familienkreis und nicht der große Unbekannte ist. Ist das so in der Realität?
Das meiste sind Beziehungsdelikte, die aus irgendeiner Situation heraus passieren, weil dann Eifersucht da ist, Rache, Geltungssucht, was weiß ich, was da alles in Frage kommen könnte, aber aus einer Beziehung heraus.
Genau, Sie haben gerade ja schon ein paar Dinge aufgezählt. Gibt es eigentlich Mordmotive, die Ihnen besonders häufig begegnet sind?
Ja, eigentlich sind alle da gewesen. Also Verdeckung einer Straftat, Bereicherung, die Straftat selber, also da haben wir alles gehabt.
Sie haben uns ja schon so eindrücklich geschildert, wie das auch ist, wenn man dann an so einen Tatort kommt, und Sie hatten zum Beispiel erzählt von dieser Leiche, die auch schon ein paar Tage da lag, und jetzt im Krimi, gut, da kennt man das auch, und da kommen dann die Ermittler und sind ja so regelrechte harte Hunde, kommen da so rein und wirken so, als ob die nichts erschüttern kann. Wie ist das in echt? Also wird man da auch über die Jahre so richtig hart gesotten und einen kann da nichts mehr so richtig umhauen? Oder nimmt einen das doch auch mit, wenn man dann sowas sieht?
Schön, wenn man es hinkriegt, es unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten zu sehen. Also ich habe ein Problemfall und nutze wissenschaftliche Möglichkeiten, um diesen Fall zu lösen. Das mag dem einen oder anderen so gelingen. In meinem Fall, mir persönlich ist es nicht gelungen. Ich habe Fälle, die an meiner Psyche so gearbeitet haben, dass ich am Ende nach fast 10 Jahren Albträume hatte, die in die Richtung gingen, dass ich mir selber wie ein Kameramann hinterhergegangen bin und mich dabei gefilmt habe, wie ich jemanden umbringe. Das sind Dinge, die man dann nicht mehr will. Das war auch dann der Grund, mit den Job eben nicht mehr zu machen. Wenn Sie in der Situation sind, dass zum Beispiel ein Kollege von mir, gerade Vater geworden, dann einen Täter vernehmen soll, der ein Kind getötet hat, dann ist das einfach so, dass das den natürlich mitnimmt.
Das heißt, da muss man dann schon auch gucken, wie man wen einsetzt in den Ermittlungen. Ne? Und
selbstredend. Das ist... Also es gibt mit Sicherheit Leute, die behaupten, das trifft sie nicht und das bewegt sie nicht. da wage ich aber echt dran zu zweifeln, aus eigenem Erfahren. Ich weiß eben, dass dann einfach Bilder in einem sind, die man nicht wegschieben kann und die immer wieder bei bestimmten Situationen wieder hochkommen.
Sind es dann, also sozusagen ja einmal wahrscheinlich die schrecklichen Bilder, die man am Tatort sieht und ja wahrscheinlich auch die Schicksale dann der Opfer, ne, die einen dann beschäftigen, ja.
Und trotzdem waren Sie aber so lange bei der Kriminalpolizei und haben ja eben auch 10 Jahre lang die Mordkommission geleitet. Was hat Sie denn angetrieben, das zu machen?
Als ich damals Leiter der Mordkommission wurde, war es eigentlich Gedanke, dass das die Spitze dessen ist, was man als Kriminalbeamter so erreichen kann, losgelöst von der behördlichen Karriere. Aber was dann den Ermittlungsbereich angeht, wenn man drauf guckt, wo man was als Kriminalbeamter machen kann, war das für mich eigentlich, das ist die Spitze. Da wollte ich gerne auch hin, ohne Frage. Hab mir damals mit Sicherheit nicht so die Gedanken darüber gemacht, was das dann mit einem machen kann, sondern unter dem Gesichtspunkt, du hast Obduzenten, du hast Spurensicherer, du hast Fakten, du kannst mit Fakten arbeiten, du kannst mit den Leuten arbeiten. Dass das auch noch ganz andere Seiten hat, das kommt dann mal im Tun, wenn man dann plötzlich 5-, 6-, 7-jährige Kinder, die dann durch irgendwelche Idioten getötet werden, dann vor sich liegen sieht und diese Bilder dann immer wieder hat, dann das ist nicht einfach.
Aber es ist natürlich auch gesellschaftlich eine sehr wichtige Arbeit, die man da leistet. Das ist ja wahrscheinlich auch etwas, was einen antreibt, oder?
Ja, also als Polizist muss man Helfergehen haben. Das ist schon so.
Konnten Sie eigentlich, oder können Sie sagen, wie viele Fälle Sie in Ihrer Zeit als Leiter der Mordkommission ungefähr hatten?
Nein. Ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht. Es war nur so, dass wir so überbelastet waren, dass wir in Teilen Fälle, ich kann mich an einen Fall erinnern, da ist die Mordkommission aus Kiel gekommen und hat den Fall gebracht, weil wir so viele Fälle hatten, dass wir eben kein Personal mehr zur Verfügung hatten und die dann Teile der Ermittlung übernommen haben.
Wie hoch ist eigentlich die Aufklärungsquote?
Unheimlich hoch. Also Sie könnten bei Einbrüchen vielleicht das Gleiche erreichen, weil der Personalaufwand ja da ist. Sie haben, ich habe dann mein Rumpfteam, 7 Leute, und teilweise, wenn es dann der entsprechende Fall gewesen ist, eben 40, die in der Mordkommission gearbeitet haben. Wenn ich die Ressourcen habe, personell, materiell, von der Technik her, mit allem drum und dran, dann kann man eben alles ausreizen. Das ist dann eben so.
Das heißt, die Polizei guckt schon, wo setzt sie ihre Mittel wie ein. Das heißt, beim Mord natürlich alles, was sozusagen geht. Beim Einbruch ist dann halt natürlich der Einsatz vielleicht nicht ganz so groß und daher auch die Aufklärungsquote nicht ganz so groß, richtig?
Platt gesagt, ja.
Gibt es denn aus Ihrer Zeit noch ungelöste Fälle und beschäftigt einen das über den Ruhestand hinaus oder kann man damit dann abschließen?
Abschließen geht nicht. Also wenn man da wirklich mit Herzblut drin war und das bin ich schon gewesen, dann beschäftigt einen auch Jahre nach Abschluss seiner dienstlichen Tätigkeiten ein ungeklärter Fall.
Gibt es denn noch irgendwas, was Ihnen einfällt, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen hatten? Der Anspruch war ja auch an diese Folge, dass Sie erzählen, was auch ja in der Realität anders läuft, als man es sich vorstellt und als es so im Film und Fernsehen gezeigt wird. Gibt es da noch was, was Sie...
Eindeutig, wenn Sie einen Kriminalfilm sehen, wo ein Ermittler alleine losgeht und Ermittlungen tätigt, ist das völliger Schwachsinn. Eigensicherung, Sie wissen nie, was passiert, wenn Sie irgendwo hinkommen. Sie können eine Tür haben, da klingeln sie, da wird aufgemacht und jemand prügelt auf sie ein. Aus welchem Grund auch immer. So, und alleine sind sie immer hilflos. Sie kriegen eine Aussage von einem Zeugen oder einem möglicherweise später Beschuldigten. Und alleine heißt das dahinterher Aussage gegen Aussage. Das gibt so viele Situationen, wo es völliger Schwachsinn ist, alleine loszugehen. Und deswegen immer Kriminalfilme, wo die Ermittler alleine unterwegs sind, das ist, hat mit Realität überhaupt nichts zu tun.
Gucken Sie denn solche Filme oder Serien oder sagen Sie, nee, ganz, lieber nicht?
Nein, ganz selten. Ich habe bestimmte, die ich mir angucke, weil da, ich sag mal, von Seiten des Humors dann Sachen sind, wo ich sage, okay, die Unzulänglichkeiten blende ich aus. Meine Frau ist immer ein bisschen genervt, weil wenn ich dann anfange, mich darüber auszulassen, wie schwachsinnig gerade wieder eine bestimmte Situation ist und sie den Einwurf nimmt, das ist das Drehbuch. Ja, sage ich, aber die müssen doch wissen, was Sache ist und dann können sie das Drehbuch doch anders schreiben. Es ist manchmal nicht zu ertragen.
Kann Ihre Frau also nicht in Ruhe Tatort gucken bei Ihnen zu Hause?
Nein. Das ist äußerst grausam.
Und welche Serien sind das denn, die Sie gucken, die Sie gerade erwähnten?
Ich mag die Münsteraner.
Ah, okay.
Weil Jan-Josef Liefers und wie heißt der? Thiel.
Ne? Ja, genau.
Im Film heißt er Thiel.
Prahl, genau, Axel Prahl.
Axel Prahl. Sind ein tolles Team als Schauspieler und das gefällt mir.
Und da ist halt auch klar, dass der Humor im Vordergrund steht und nicht sozusagen die korrekte Ermittlung, ne?
Genau.
Gut, dann gehen wir ja auch noch mit einem kleinen Serientipp hier raus, heute aus dieser Folge. Dann, würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen.
Ja, und ich muss sagen, ich habe tatsächlich wirklich sehr viel dazu gelernt. Also vielen Dank, dass wir da so viel erfahren durften.
Auch vielen Dank für die Offenheit, die Sie uns hier mitgebracht haben.
Gerne.
Ja, dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.
Genau, tschüss.
Tschüss. Ach so, bevor wir es vergessen, schauen Sie doch auch gern auf unserer Themenseite auf www.ln-online.de/truecrime vorbei. Dort gibt es noch ganz viele Infos, Artikel und Fotos zu allen unseren Folgen.
Dies ist ein Podcast der Lübecker Nachrichten, produziert von Verbal You.